Gut, ich bin jetzt heute von Nuoviso eingeladen worden und ich freue mich immer, wenn alternative Filmemacher Themen aufgreifen, die man sonst irgendwo nicht so schnell zu hören bekommt. Deswegen mache ich das immer gerne hier. Mein Vortrag heute lautet also, wie lange reichen Erdöl und Erdgas wirklich? Die Betonung liegt auf wirklich. Deswegen habe ich es hier farblich abgehoben, denn wir haben ja schon vieles gehört, was eigentlich viele Menschen nur verwirrt. Im Endeffekt läuft es auf die Frage hinaus, sind Erdöl und Erdgas fossil oder abiotisch? Das wäre also der Kern der Sache. Gut, dann wollen wir da mal einsteigen. Ich möchte zunächst mal Begriffe und Definitionen hier ein bisschen beleuchten. Und zwar von kompetenter Seite: die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die BGR in Hannover, geht von folgenden Definitionen aus, mit denen muss ich jetzt arbeiten, deswegen seien die hier kurz erläutert. Also man hat einmal das Gesamtpotenzial, das ist die Summe aus Ressourcen und Reserven, also das verbleibende Potenzial, das für den zukünftigen Verbrauch zur Verfügung steht. Jetzt kommt Potenzial und Ressourcen und Reserven. Erst Ressourcen, das ist ein Teil des Gesamtpotenzials, der entweder nachgewiesen, aber derzeit nicht wirtschaftlich gewinnbar ist oder geologisch noch nicht genau erfasst ist. So, und schließlich der weitere dritte wichtige Begriff wären die Reserven oder auch bestätigte Reserven, ein Teil des Gesamtpotenzials, die mit großer Genauigkeit erfasst wurde, dieser Teil, mit den derzeitigen technischen Möglichkeiten wirtschaftlich tatsächlich gewonnen werden kann. Also da sind wir so ganz konkret. Ich habe es nochmal zusammengefasst, sozusagen das Potenzial, das Gesamtpotenzial ist der Oberbegriff, der wackeligste Begriff. Dann kommt schon das genauer, die Ressourcen, da sind wir schon ein bisschen näher dran. Und letztlich sind die Reserven das, genau das, was eigentlich gefördert wird. So, die Vorhersagen sind im ständigen Wandel. Unter dem Titel "Auch Experten können irren" möchte ich das setzen. Und zwar geht es um die Reichweiten von Bodenschätzen. So, schon 1865, sagte Stanley Jones, ein amerikanischer Ökonom, in England. Um 1900 wird in England die Kohle ausgehen. 1885 hieß es, 20 Jahre später, geringe oder gar keine Chancen, in Kalifornien Erdöl zu entdecken. 1891, ich sage jetzt nur die Kernaussage hin, die gleiche Aussage wie 1885, also wird nochmal wiederholt. Und 1939, sagt das Department of Interior, Ölvorräte in den USA reichen höchstens noch 13 Jahre. Das war 1939, muss man bedenken. So, jetzt könnte man hier weitermachen und noch viele andere Stimmen hier hören. Das will ich aber jetzt nicht alles im Detail vortragen. Vielleicht den Club of Rome, das ist eine der schrecklichsten, für mich, eine der schrecklichsten Vereinigungen, die es gibt, die schon immer gedroht haben, die Welt geht unter und solche Untergangsszenarien verbreitet haben. Auch die haben gesagt, Petroleum würde bis 1992 reichen und Erdgas bis 1993, das war 1972. Da sieht man also, wie die uns gedroht haben eigentlich mit dieser Verknappung. Ja, dann wäre ein nächster Punkt, die sogenannte Peak-of-Oil-Theorie, die schon lange rumgeistert. Ein britischer Geologe hat die, und zwar war das Marion King Hubbard, der hat diese Kurve als theoretische Kurve mal dargestellt. Das heißt, in dem Beispiel wäre also 2020, das wäre jetzt fast, steht bei uns vor der Tür, der Peak erreicht, der Peak also der maximale Punkt der Förderung. Und bis dahin wurde also Öl immer weiter, konnte weiter gefördert werden. Es wurde also immer mehr förderbar. Und danach, wenn eben dieser Punkt überschritten ist, haben wir hier eine Verknappung. Und es wird also dann schwierig. Nur ist dieser Peak of Oil, das sollte ja vorhin die einführenden Worte sagen, der wird immer weiter nach hinten verschoben. Und also jetzt ist man bei 2020. Ich bin mir sicher, dass 2020 oder 2021 dieser Peak noch mal nach hinten verschoben wird. Das ist also noch nicht das letzte Wort. Aber es ist also eine Theorie, die vielleicht sehr schön dem einen oder anderen passt. Die Behauptung, es gäbe Erdöl-Fördermaximum, wurde bereits im Jahre 1919 formuliert. Nur damals hieß es noch nicht Peak Oil, sondern da hat man also auf diese moderne Bezeichnung noch nicht gekannt. Inzwischen ist er eigentlich zu einem Propagandabegriff geworden. Es ist reine Propaganda. Peak of Oil Theorie. Na gut, es wurde also 1919 schon von Experten, ich habe das mal in Anführungszeichen gesetzt, hier das Wort Experten, das Öl reiche nur noch bis 20 Jahre, also von da aus gerechnet bis 1939. Wir wissen, dass das natürlich nicht stimmt. So, jedes Jahr wurde seitdem das Ende des Öls immer wieder in die Zukunft verschoben. Zum Beispiel 1975 war so ein bekannter Peak of Oil, alle haben daran geglaubt. Und heute haben wir immer noch Öl, obwohl die Förderung und der Verbrauch jedes Jahr gestiegen ist. Da haben wir mal was ganz oder was relativ Modernes. Das wäre also hier von der Bundesbehörde beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, also die BGR, die hier sich auch aus dem Fenster immer wieder lehnt und sagt, ja, wie lange reichen denn jetzt noch die fossilen Energieträger? Ganz kurz, da sind sie in Skala von 2000 bis 2200, also noch ganz schön in die Zukunft reichend. So, die gestrichelte senkrechte Linie wäre also heute, da stehen wir jetzt. Und was jetzt kommt, sind die sicher gewinnbaren Reserven, deswegen hatte ich den Begriff eben erläutert. Das sind also die stark farbigen. Da kann man jetzt ablesen, wie lange sonst noch, so noch 43 Jahre noch Erdöl, noch 65 Jahre Erdgas, 207 Jahre Steinkohle, ziemlich lange noch, und Braunkohle 198. Wenn nicht die Politik jetzt drauf gekommen wäre und sagt, weg von der Braunkohle. Das ist natürlich, das läuft dem hier entgegen. Aber wir hätten also noch, wenn wir nicht weggehen würden von der Nutzung der Steinkohle und Braunkohle, noch genügend Kapazitäten da, um weiter die fossilen hier Steinkohle, Braunkohle verbrennen zu können und zu verstromen. Dann das Uran ist auch nicht sehr lange haltbar oder noch, steht noch nicht mehr lange zur Verfügung. Und dann kam ich da oben zugeschrieben, glauben wir das auch? Die zusätzlichen Ressourcen sind also jetzt geschätzt, die das noch dauern könnte. 67 Jahre, 149, 1425 und so weiter. Und die Frage ist jetzt, glauben wir das jetzt nach unserer Erfahrung oder ist das auch wieder nur so ein Alarmsignal, was uns schockieren soll. Ja, ich habe mal dazu gemalt, jetzt ja die 67 Jahre, daran glaube ich nicht. Ich habe das mal ausgedehnt, das wird uns noch lange Zeit, wird uns Erdöl zur Verfügung stehen und das Erdgas auch. Zu Steinkohle und Braunkohle sage ich jetzt an der Stelle nicht. Das Thema heißt ja, wie lange reichen Erdöl und Erdgas noch? Hier sieht man schon mal im Voraus, ich habe gar kein Ende da. Also ich habe das Ende schon mal hier weggelassen. Open End sozusagen, das ist mit Sicherheit, behaupte ich, reicht das noch weiter, als hier darstellbar ist in dieser Zeitskala. So, was wissen wir denn von der Herkunft Erdöl und Erdgas? Was lernen die Schüler in der Schule? Es wäre also durch Bewegungen der Erdkruste Sand und abgedeckter Faulschlamm, Mikroorganismen sozusagen in der Tiefe würde Erdöl und Erdgas entstehen. Also, das heißt biotisch durch Pflanzenreste. So, dort bilden sich unter großem Druck und hoher Temperatur Erdöl und Erdgas. Das heißt, danach sind es also fossile Brennstoffe. Nach dieser alten Definition oder dieser früheren Definition, die ja heute immer noch, so viel ich weiß, in den Schulen gelehrt wird. So, im Laufe von Jahrmillionen verdrängen sie das Wasser aus den Poren des darüberliegenden Gesteins und steigen dann auf und landen dann schließlich in den Lagerstätten. Das ist also hier unten nochmal aufgeführt. So, immer wird noch gesucht nach Öl und Gas, obwohl es gar nicht nötig wäre, behaupte ich. und die Theorie vom fossilen Treibstoff, TFT, besagt, der russische Geologe Mikhailo Lomonossow kam auf die Idee 1757, dass Erdstämme aus winzigen Körpern von Tieren, die in Sedimenten eingeschlossen unter hohen Drucken und Temperaturen sich über unvorstellbar lange Zeiträume in Erdöl umwandelten. Das war so seine Idee. Nur wir wissen heute nicht, wie er dazu gekommen ist, zu dieser Theorie, die übrigens nie bewiesen wurde. Und seit über 200 Jahren steht das ungeprüft im Raum und wird immer noch an Schulen und Universitäten so gelehrt, als wäre es die Weisheit der Stein des Weisen. Gut, jetzt gehen wir mal zu Erdgas. Erdgas besteht hauptsächlich aus hochentzündlichem Methan, also CH4. Und die genaue Zusammensetzung bei dem sogenannten nassen Erdgas, da kommt dann noch Ethan, Propan, Butan, Schwefelwasserstoff dazu. Die ist also abhängig von der jeweiligen Lagerstätte. Es ist also nicht was Festes, was überall gleich ist auf der Erde, sondern es hängt von der jeweiligen Lagerstätte ab, wo das Erdgas also herstammt. So, die Oxidation von Methan, das ist das, was wir verbrennen, also wenn wir das Methan entflammen. Also hier sehen Sie CH4, hier unten ist also das Methan und dann kommt hier O2 dazu und im Endeffekt haben wir hier unten H2O, entsteht also Wasser, das wäre H2 und O und schließlich da unten dann CO2, also in der Mitte C und dann das O2. Das wäre also der Verbrennungsvorgang, bei dem auch Wasser entsteht, ja, aber das ist nicht das Wichtige. Es ist entscheidend, dass hier CO2 entsteht, das gefürchtete CO2. Ich muss dabei immer ein bisschen grinsen, bei dem Wort gefürchtet. So, Rohstoff. Das ist Rohöl. Rohöl ist also ganz komplex, viel komplexer, als wir vorhin gesehen haben beim Erdgas. Das ist zusammengesetzt im Wesentlichen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und dann ist da noch Schwefel, Sauerstoff, Stickstoff. Hier sind so Prozentzahlen drin und die weichen deswegen ab, weil auch da ist es wieder abhängig, ob jetzt von welcher Lagerstätte das Öl gefördert wird. Deswegen sind die Differenzen 83 bis 87. Das sind ja keine riesengroßen Schwankungen. Aber im Grunde ist also Rohöl auf der Erde immer sehr ähnlich aufgebaut. Gehen wir wieder zum Erdgas. Ich habe hier mal eine Grafik, in der Erdgaspipelines, existierende und geplante, eingezeichnet sind. Und wir sehen also, dass eine ganze Menge Erdgasleitungen bereits existieren. Ich komme später noch mal auf diese Opal-Leitung zurück. Die sage ich jetzt schon mal hier mit dem Pfeil. Die spielt noch eine große Rolle, weil sie bei uns durch Deutschland führt, direkt. Und zwar nicht unter Wasser, sondern unterirdisch verlegt wird. So, dann gibt es die Pipeline Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Da drüben ist das angegeben auf der Legende. Und Nord Stream 1 ist längst in Betrieb. Dort werden 55 Milliarden Kubikmeter pro Jahr durchtransportiert. Das funktioniert also. Und nun sagen ja viele, ja, wir machen uns von den Russen abhängig. Ich glaube aber nicht, dass das zu einer politischen Konsequenz führen kann. Man weiß es nie, was in der Politik passiert. Jedenfalls funktioniert das schon ziemlich lange. Dann haben wir die Länge der Erdgaspipelines ganz unten rechts in Russland. Beträgt 165.000 Kilometer, also jenseits dieser Grenze hier, was dann noch aus Russland kommt. Das kommt ja weit her. 165.000 Kilometer. Ganz schön lange Pipelines. Jetzt schauen wir uns mal im Vergleich dazu an, wie es in den USA aussieht. Auch da wird ja gefördert, Erdgas gefördert. Die Länge der Erdgaspipelines in den USA beträgt 2 Millionen Kilometer. Also noch wesentlich mehr als die russischen Pipelines. Mehr in der Länge. Wesentlich mehr Leitungen sind da verlegt und gefördert. Gut. Das Verlegeschiff für die Pipeline Nord Stream 2, die ja noch im Bau ist, die sollte eigentlich jetzt abgeschlossen werden in diesem Jahr. Da werden täglich 3 Kilometer an Rohren verlegt mit solchen Verlegeschiffen. Ja, da sieht man also hier, wie das Rohr hier runtergelassen wird und versenkt wird auf dem Meerboden, dann liegen bleibt. Und da braucht man also riesige Schiffe, um diese Rohre überhaupt verlegen zu können. Da werden immer wieder neue Rohre angeliefert, rangeschweißt und dann geht das Ganze ab unter, nicht unter Tage, sondern unter die Ostsee. So, Nord Stream 2. Diese Pipeline wird in Europa über eine Strecke von 1200 Kilometern mit den weltweit größten Gasfeldern in Russland soll sie uns verbinden. Und da sehen wir mal, dass das meiste Öl bereits, oder das meiste Gas kommt bereits aus Russland. Da haben wir also Russland 31,8%. Dann haben wir Norwegen, die haben sehr viel Erdgas. Übrigens Norwegen, eines der reichsten Länder, das wissen wenige Leute, eines der reichsten Länder in Europa wegen dieser riesigen Reserven an Erdgas. Das wissen viele gar nicht, die Norweger so, sich so einen Reichtum verschafft haben, so einen wirtschaftlichen Boom erlebt haben. Gut, dann gibt es natürlich eine andere, wo wenig Erdgas herkommt, aber immer doch noch beträchtliche Mengen. Und der Ausbau dieses Erdgasnetzes, Sie sehen, der wird vorangetrieben. Und hier liegen die Rohre, die dann zur Verlegung gebracht werden. Das wäre jetzt oberirdisch. Das wäre also eine über 1000 Kilometer lange Pipeline, die im Bau ist und in Planung. Warum macht man eigentlich das? Warum verlegt man immer noch heute Pipeline-Rohre und plant sie auch noch, wenn es nur noch bis 2060 reichen würde? Da ist doch schon ein Widerspruch in sich drin. Also wenn ich davon ausgehe, dass das Erdgas nur noch, jetzt haben wir 2020, fast 2020, nur noch 40 Jahre reichen würde, baut doch kein Mensch solche Pipelines und plant sie auch noch. Das kostet ja alles sehr viel Geld. Man sieht schon, da steckt irgendwie nicht ganz die Wahrheit dahinter. So, jetzt komme ich zu dieser vorhin erwähnten Rohrleitung Opal, die durch Brandenburg geht unter anderem. Also da sind wir von betroffen. Oberirdisch oder etwas unterirdisch, aber jedenfalls läuft die über Land und nicht wie die andere Pipeline hier durch die Ostsee, auf dem Grund der Ostsee. Immerhin 1,40 Meter sind die Durchmesser dieser Rohre. Man kann sich vorstellen, was da, wenn das Erdgas dann läuft, in Gang gesetzt wird, was da ankommt bei uns. Das sind enorme Mengen und auf die setzt unsere Politik eigentlich. Beispielsweise transportiert die Gaspipeline in Fahud, also nach Sugar und im Oman, bei einem Innendurchmesser von 32 Zoll, das sind also 81 Zentimeter, also kleiner als diese hier, täglich 22,8 Millionen Kubikmeter. Täglich. Erdgas über Entfernung von 306 Kilometern. Man sieht, das muss also in unglaublichen Mengen vorhanden sein, wenn man täglich 22 Millionen Kubikmeter Erdgas transportiert. Das würde ja ruckzuck verschwinden und verbraucht sein, wenn das endlich wäre. So, jetzt mal, wo kommt eigentlich das her, Erdgas und Erdöl? Dazu gibt es hier so eine schöne Grafik. Die soll also hier so ein Segment aus der Erde zeigen. Hier die Erdoberfläche, hier geht es runter bis zum Kern. Der Aufbau ist bekannt, das wissen die Geologen schon lange. Es gibt also hier eine Erdkruste, hier oben einen Erdmantel und einen Erdkern und schließlich den festen inneren Kern. So, und interessant ist jetzt für die Geschichte hier mit Erdöl und Erdgas diese seismische Diskontinuität. Hier verhält sich also, seismische Wellen anders. Diskontinuität heißt ja nur, es ist ein Bruch vorhanden und zwar nicht nur in der Dichte, sondern auch in der Leitfähigkeit. Und ich habe mal hier die Grenzschicht zwischen Erdmantel und äußeren Erdkern, vor allem diese Diskontinuitäten der Erde am stärksten ausgeprägt sind hier. Und diese sehr markante seismische Diskontinuität des Erdkörpers wurde nach Emil Wiechert und Benno Gutenberg benannt. Das ist genau diese. Übrigens habe ich hier gemerkt, dass in dieser Grafik ein Fehler ist. Der gute Herr Wiechert schreibt sich nämlich mit IE. Nicht, dass man denkt, ich hätte da einen Fehler gemacht, sondern er schreibt sich wirklich mit IE. In der Grafik passieren auch mal Fehler, ne? Kann ja mal sein. So. Die Auswachsungsgeschwindigkeit von, ja, ich spreche mal von P-Wellen und von S-Wellen, von Primärwellen und Sekundärwellen beträgt, ändert sich abrupt und nimmt von fast 14 Kilometer pro Sekunde auf etwa 8 Kilometer pro Sekunde dann ab. Daraus folgt die Annahme, dass der äußere Kern flüssig sein muss, wenn so ein abrupter Wechsel stattfindet. Haben jedenfalls die Geophysiker geschlossen. Ich habe sie hier nochmal dargestellt, die sogenannten Primärwellen und Sekundärwellen. Hier sieht man, wenn so eine seismische Welle kommt, dann haben wir zunächst mal die Primärwelle, deswegen primär, die hier anfängt. Und dann kommt die Sekundärwelle und die hat also eine gewaltige Amplitude. Anders ausgedrückt ist die P-Welle, besteht aus Kompression und Dehnung. Das sieht man hier, Kompression und so weiter. Die breitet sich also in Ausbreitungsrichtung fort. Und die S-Wellen, die haben keine Ausbreitung in Richtung, sondern in Ausbreitungsrichtung, sondern die schwingen sozusagen senkrecht dazu. Da muss man einfach unterscheiden, um das als Geophysiker zu verstehen. So, die nächste Grafik, da muss man sich ein bisschen reindenken. Das ist die Erdoberfläche und jetzt gehen wir hier 6000 und gehen wir hier ins Erdinnere rein bis zum Erdkern. Und jetzt kommt die Geschichte mit der Dichte und der Geschwindigkeit der S- und P-Wellen. Man sieht hier, da haben wir die sogenannte Moho-Diskontinuität, die lernen auch die Geografen auswendig, wo die sich befindet und was sie bewirkt. Da haben wir einen Sprung, ist das sozusagen eine Diskontinuität. Und dann haben wir den Erdmantel hier. Und an dieser Stelle beträgt die Dichte der Erde 5000 Kilogramm pro Kubikmeter. Schon ganz schön dicht. Dann kommt wieder eine Diskontinuität, ein Sprung. Und zwar verdoppelt sich die Dichte schlagartig, sozusagen mehr oder weniger auf 10.000 Kilogramm pro Kubikmeter. Das ist eben diese besagte Wiechert-Gutenberg-Diskontinuität. Grenze zwischen Mantel und Kern. So, jetzt sind wir noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Das kommt jetzt. So, die Ausbreitungsgeschwindigkeit von P-Wellen hier in dem Bereich. 14 Kilometer pro Sekunde und hier vorne, ganz vorne an der, dicht unter der Erdkruste, sind die P-Wellen, haben die nur eine Geschwindigkeit von 6 Kilometern pro Sekunde. Also so kann man das, hier sind wieder solche kleinen Sprünge drin, so hat man das gemessen, nicht kann man es erklären, so hat man also diese Wellen gemessen. Und auf der anderen Seite die P-Wellen, da haben sie nur 8 Kilometer pro Sekunde. Jetzt kommen wir noch zu den S-Wellen, keine Ausbreitung in diesem Bereich, die breiten sich überhaupt nicht aus. Also da hat man natürlich ein schönes Instrument in der Hand, um zu sagen, was passiert im Erdinneren eigentlich. So, hier habe ich erstmal dargestellt, das soll also CH4 sein. C immer das Grüne hier oder Türkise und H die kleinen Atome hier, Wasserstoff, CH4. Die sitzen also sehr tief hier unten, 3000 Kilometer tief ungefähr, eigentlich sieht es von hier, aber dafür, da das 6 sind, kann man sagen, es ist ein Übergangsbereich, es ist ganz schwer, den genau festzumachen. Da haben wir also Methan an dieser Stelle und nicht in den, ja, in den Lagerstätten, so komme ich gleich noch. So, hier ist der vermutete Entstehungsort des Methans. Also unter großem Druck und in großer Tiefe und hoher Temperatur kann das Methan sich aus dem Resterdkörper hier selbst bilden. Dazu braucht man eben hohe Drucke und hohe Temperaturen. Und was passiert dann? Durch Fließen bzw. Diffusion, durch Migrationskanäle, die hier in der Erde drin sind, kommt also das Methan so langsam in Nähe Oberfläche, dem Gradienten folgend. Natürlich hier nimmt der Druck ab. Also wenn der Druck abnimmt, ist das eine Entspannung, geht also das Methan als Gas dann in Richtung oben und landet dann in den Lagerstätten. Die sind nicht an der Oberfläche, sondern die sind also auch in ein paar 100 Metern oder sogar 1000 Metern Tiefe dann vorzufinden. Halt, da gehe ich noch mal eben zurück. Vulkanismus spielt eine große Rolle und Erdbeben beim Aufsteigen der Kohlenwasserstoffe. Also das Aufsteigen aus der Tiefe kann man also hier, das ist eine tektonische Platte der Erde. Man weiß ja heute, dank Alfred Wegener, dass die Erde aus Platten besteht, die sich gegeneinander bewegen, und zwar vertikal, aber auch horizontal und auch sich verscheren, auch das ist der Fall. Und entlang dieser Plattengrenzen ist die afrikanische Platte hier, zum Beispiel die eurasische Platte, die südamerikanische Platte. Und dann sehen wir hier noch, das ist nicht ganz genau, es gibt auch noch feinere Platteneinteilungen, das ist nur ganz grob. Und an diesen Plattengrenzen, da haben wir eben die Möglichkeit, dass da durch die Erschütterung des Vulkanismus, der ja genau da auftritt, und durch die Erdbeben, dass das gefördert wird. Dass also das CH4 dadurch aufsteigt und von der vom Entstehungsort dann in diese Lagerstätten diffundiert. Und warum geht es nicht weiter? Weil oben drüber eine Deckschicht ist, die nicht durchdrungen werden kann. Und deswegen bleibt das Methan erstmal da hängen, hätte ich beinahe gesagt, und kann dann von uns abgefordert werden oder gefördert werden. So, das ist also der Hintergrund, der da mitwirkt, warum das CH4 überhaupt erst nach oben steigt und nicht unten im Erdkern verbleibt. So, die Kontinentalplatten, die wir hier sehen, abgegrenzt durch diese Linien hier, schwimmen also unter anderem auf unvorstellbaren Mengen an Kohlenwasserstoffe. Insel drunter, das ist eine ganze Menge. Und die sollen also, die kommen dann hoch. Jedes Jahr gibt es etwa 50 bis 60 Vulkanausbrüche. Also die ganze Erde ist aktiv. Und dadurch wird dieser Prozess immer wieder angetrieben. Es kommt immer wieder, ich sage jetzt mal, neues Methan hoch, solange der Vulkanismus dafür sorgt und Erdbeben, dass das hoch diffundieren kann. Ja, seit dem Ende der letzten Eiszeit waren ca. 2000 Vulkane aktiv. Und die Eiszeit ist zu Ende gegangen vor rund 10.000 Jahren. Seitdem haben wir also aktiven Vulkanismus. Nicht heute aktiv, doch haben wir auch noch. Aber seitdem sind also 2000 Vulkane aktiv gewesen. Wir haben die heutigen Vulkane, zum Beispiel der Ätna ist ja ganz bekannt als aktiver Vulkan, der jedes Jahr manchmal sogar mehrmals ausbricht. Und interessanterweise, das sei eine Randbemerkung, wenn der ausbricht, dann fördert er nicht nur Lava, sondern fördert er interessanterweise auch Gase, hört man in den öffentlich-rechtlichen Gase. Ich habe extra aufgepasst, da werden Gase gefördert. Die sagen natürlich nicht, dass es sich hierbei um CO2-Gase handelt. Das kommt natürlich auch hoch. So, das wird aber verschwiegen. Das ist natürlich eine unangenehme Wahrheit. So, also wir haben aktiven Vulkanismus und nicht nur der Ätna, sondern es gibt noch viele andere aktive Vulkane. So, die Kohlenwasserstoffe sind also leichter als die aufgelagerten Erd- und Gesteinsschichten. Deshalb steigen sie durch die Erdspalten verstärkt durch Vulkanismus, habe ich gerade gesagt, und Erdbeben hoch und sammeln sich unter undurchlässigen Erdschichten, also in den Lagerstätten. Da kommen sie erstmal nicht weiter. Da kommen wir dann dran, indem wir bohren und aus den Lagerstätten es abrufen. Dann gibt es ein tiefes Ölfeld, sogenannte Thunder Horse. Aus einem Bericht des National Geographic sind hier in einer Tiefe von 5600 Meter unterhalb des Meeresbodens, nicht unterhalb der Erdoberfläche, unterhalb des Meeresbodens Ölfelder entdeckt worden. Und die werden auch schon gefördert seit einiger Zeit. Mindestens 1 Milliarde Barrel Öl bringt das hier. Und da wird gebohrt bei 160 Grad Celsius. Das ist eine technische Herausforderung ohnegleichen, dass man bei solchen Temperaturen überhaupt noch bohren kann. Normalerweise ist Eisen da längst flüssig oder Stahl. Also man muss dann schon mit speziellen Bohrgerät gehen, um überhaupt bei dieser Temperatur bohren zu können. Viel tiefer kommt man nicht. Das grenzt dann erstmal, weil das Gestänge immer länger wird. Und zweitens, bei immer ansteigenden Temperaturen mit der Tiefe kann ich nicht beliebig tief bohren. So, Öl wurde auch schon in 10,5 Kilometer Tiefe im Golf von Mexiko gefunden. Und da ist eine fossile Entstehung in dieser Tiefe eigentlich unmöglich. Da können keine Pflanzen und keine Tierreste gelandet sein in dieser Tiefe. Selbst wenn das dort gefundene Öl ursprünglich aus organischen Substanzen entstanden sein sollte, ne, wäre es unter dieser, in dieser Tiefe herrschenden Druck- und Temperaturbedingungen nicht stabil. Es wird also zerfallen. Es geht also gar nicht. Es kann gar nicht in dieser Tiefe biotisches Erdöl oder Erdgas gefunden werden. Geht schon rein technisch gar nicht. So, die wichtigsten Argumente habe ich immer aufgelistet. Für abiotisches Öl, also nicht biologisch entstanden. Erdöl wird aus sehr großer Tiefe, aus 13 Kilometern Tiefe gefördert. Ich will es nur ganz kurz zusammenreißen. Widerspricht völlig den fossilen Herkunft, denn Lebewesen sind in dieser Tiefe nicht, können nicht gewesen sein. Nur eine abiotische Entstehung des Erdöls kann man das Vorkommen dieser Tiefe einfach überhaupt erklären. Der zweite wichtige Hinweis ist, Erdölquellen, die schon längst seit den 70er Jahren erschöpft sein müssten, wie wir es ja schon früher gehört haben, da kann gar nichts mehr kommen, die müssten also ausgeschöpft sein, füllen sich immer wieder von selbst auf. Ein Rätsel war das zunächst mal, die Entstehung von fossilem Erdöl, welche nur einmal vor 500 Millionen Jahren stattfand, als nämlich diese fossilen Materialien in die Erde kamen und jetzt sich daraus das Erdöl oder Erdgas gebildet haben soll. Das geht gar nicht, weil dieses Phänomen kann man so nicht erklären. In einer solchen, wie sollen sich Lagerstätten, die da sind, wenn sie jetzt abgepumpt werden, wieder auffüllen? Das begrenzte Biomaterial ist ja nun mal da und ist irgendwann mal ein Ende. Aber wenn ich davon ausgehe, dass das von unten nachläuft, im Erdkern sozusagen entsteht, dann wird das plötzlich verständlich. Dort wird also ständig Öl produziert. So, jetzt möchte ich noch, weil das dazu gehört, ich würde es nicht eigentlich mein Thema hier, ob das Fracking eingehen. Das ist ja sehr in der Diskussion. Die Amerikaner machen das ja sehr viel mit dem Fracking. Was ist das im Unterschied dazu? Das wären konventionelle Lagerstätten hier. Erdgas, da drüben Erdgas unter einem undurchlässigen oder gering durchlässigen Speichergestein. Und das Fracking geht noch tiefer in eine nächste Schicht rein, tiefer als 5000. Hier hatten wir 2000 Meter tief ungefähr. Alles nur ganz grobe Schätzungen, ungefähr. Ist ja an jeder Stelle auch anders. Hier tiefer als 5000 Meter. Und hier sieht man also, hier wird hier angebohrt sozusagen die Leitungen. Und dann hat man das unkonventionelle Öl in den Lagerstätten oder unkonventionelles Gas. Das nur so nebenbei und die Amerikaner setzen ja darauf, auf dieses Fracking. In Deutschland ist es politisch sehr umstritten, weil nämlich da chemische Substanzen reingepresst werden, um überhaupt da dran zu kommen. Ja, konventionelle und unkonventionelle Lagerstätten in ca. 5000 bis 2000 Meter Tiefe. Sind sie nun biotisch oder fossil? Thunder Horse, diese Bohrplattform zeigt, in ca. 5600 Kilometer, also wesentlich tiefer, finden wir noch Öl und Gas. Und das kann eigentlich, wie gesagt, nicht fossil sein, fossilen Ursprungs sein. Das ist diese Plattform Thunder Horse. Betrieben übrigens von Ölkonzernen wie BP und ExxonMobil. Also große Firmen, die also auch darauf gehen, da Öl in so großer Tiefe ans Tageslicht zu fördern. Die Kosten dieser Plattform 5 Milliarden US-Dollar, also man gibt da sehr viel Geld aus, in der Hoffnung, es funktioniert und es hat ja auch funktioniert. Es ist ja tatsächlich aus großen Tiefen hier Erdöl gefördert worden. Übrigens seit 2008 wird hier bereits, das ist also schon über 10 Jahre her, dass man sich auf diese Plattform konzentriert hat und hier Öl fördert. So, diese schwimmende Plattform, die hatten, ist natürlich nicht verankert im Golf von Mexiko, sondern die schwimmt. Sie ist verfügt über einen doppelten Bohrturm. Das sieht man hier. Zwei Bohrtürme. Der eine Bohrturm dient dazu, die Hakenlast aufzufangen von bis zu 1000 Tonnen auf dem Haken hier, der hier runtergelassen wird. Und die andere, also richtig die Förderturm, und der andere dient eigentlich nur dazu, um das Gestänge immer noch eine Stange dran, noch ein Rohr dran und so weiter. Dazu braucht man also zwei Türme zum Aufbauen sozusagen der Bohrstangen. Deswegen müssen hier, das geht nicht über einen Turm, da muss man also zwei Türme dafür. Das ist ein richtig schön großer Aufwand. So, jetzt schweifen mal ein bisschen, ziehen mal den Radius etwas größer. Wir haben, das heißt, spektroskopisch wurde auf vier Gasplaneten, Jupiter, Saturn und dem Mond Titan, der Saturnmond, auf dem Uranus und dem Neptun und Pluto wurde spektroskopisch Methan nachgewiesen. Das heißt, Methan existiert auch auf anderen Planeten und Himmelskörpern. Und da kann nun keiner kommen und sagen, das ist biotisch entstanden. Denn eine Flora oder Fauna hat da Sicherheit nicht gegeben. Also es gibt auch im Weltraum, in unserem Sonnensystem, auch Methan. Und zwar in beträchtlichen Mengen. Warum sollte es nicht von der Erde, vom Erdinneren, auch bei uns so entstanden sein? Warum müssen wir unbedingt den biotischen, also den, die Herkunft aus Pflanzenresten, hier vorantreiben. So, die Entstehung wie bei der Erde, das kann ja wohl nicht sein. Angeblich durch Faulschlemme, mehr ein Witz als Realität. Da kommen Faulschlemme sicherlich nicht in Frage. Und trotzdem kommt es aus dem Inneren dieser Planeten, kommt Methan. Mit dem Hubble-Weltraumteleskop wurde Methan auch auf dem 63 Lichtjahre entfernten Exoplaneten HD weiß der Teufel was im Sternbild des Füchschen Vulpecula entdeckt. Also es kommt auch außerhalb unseres Sonnensystems auf irgendwelchen Himmelskörpern vor. Da fragt man sich, wie kann man das machen? Natürlich nicht durch Messung. Ja, Messung schon, aber nicht Labormessung, sondern man kann ein Spektrum aufnehmen, das die im Licht, und da gibt es dann eben Absorptionslinien, und da sieht man ganz deutlich die Absorptionslinien des Methan. Also haben wir auf diesen weit entfernten, 63 Lichtjahre entfernten Planeten auch Methan. Das ist unumstößlich. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Saturnmond Titan. Die können ebenfalls nicht biotisch entstanden sein. Titans Oberfläche liegen Kohlenwasserstoffe bei minus, klar, das ist natürlich eiskalt, bei minus 179 Grad in flüssiger und gefrorener Form vor. Unter anderem eben Methan und Ethan. Hier ein Bild vom Vorbeiflug einer Sonde. Steht jetzt nicht dran, welche Sonde, vielleicht kommt es noch. Und da sieht man also diese sogenannten Methan und Ethan-Seen, sind ja, auch wenn es fest ist, das sind also Seen. Und da, wo es dunkel ist hier, da ist, das, ich glaube, das kommt jetzt auch noch. Genau. Es wird also vermutet, dass Methan im Inneren des Mondes da vorhanden ist und durch Eruptionen sogenannte Kryovulkane, also Eisvulkane, eiskalt, nicht wie bei uns heiße Vulkane, sozusagen nachgeliefert wird. Also dass diese Seen aufgefüllt werden, wenn sie sich verflüchtigen sollten. Immerhin ist es ein Gas, das entweichen kann. So. Also bei den dunklen Seen, das wollte ich gerade anfangen, wurden keine Radarechos vom Grund empfangen. Das heißt, die Radarstrahlen kommen da nicht durch. Muss also mehr als 10 Meter tief sein. Ganz schön tief, wenn man denkt, 10 Meter tiefe Seen. Und das ist, die ist aufgefüllt mit Methan und Ethan. Also große Mengen auch auf diesem relativ kleinen Mond Titan, der kleiner ist als der Erdmond. Ich habe jetzt noch mal Folgendes zusammengefasst. Es gibt im Nexus-Magazin einen Artikel, das heißt der große Ölschwindel, heißt dieser Artikel. Und der sagt also Folgendes aus, was ich auch schon gesagt habe. Erdöl und Methan treten vorwiegend in linearen, oft bogenförmigen geografischen Mustern auf. So, diese werden jetzt in der Erdkruste sitzenden Strukturen verursacht und haben oft wenig oder gar nichts mit Sedimenten oder sedimentären Mustern zu tun. Obwohl sich kohlenwasserstoffreiche Gebiete oft über zahlreiche verschiedene geologische Gesteinsalter und häufig bis ins Grundgebirge erstrecken, kann überall in ihnen Öl gefunden werden. Ein Vordringen der Fluoride, also dann Fließsubstanzen, von unten kann dieses viel besser erklären als zufällig sukzessive Ablagerung von Sedimenten. Man muss also immer sehen, wie kann ich das Phänomen, was ich vorfinde, am einfachsten erklären. Wo muss ich mir nicht irgendwelche Beine ausreißen, um dann eine Erklärung zu finden. So, drittens. Manche Öle liefern keinerlei Hinweise auf einen organischen Ursprung. Überhaupt keine Hinweise. Es wäre also unwissenschaftlich anzunehmen, dass alle Hinweise auf eine organische Herkunft zerstört worden sind und jetzt nicht mehr nachweisbar sind. Der Stoff selbst aber unbeeinflusst blieb. Also wenn da nichts Organisches drin ist, so wie sollte das rausgeholt worden sein? Methan findet sich in vielen Bereichen, in denen ein biogener Ursprung auszuschließen ist oder biogene Ablagerungen nicht auszumachen sind. So, und zwar am mittelozeanischen Rücken, wo Sedimente gänzlich fehlen, also da kann das nicht von Sedimenten herrühren oder in Sedimenten eingelagert sein, in Gesteinsklüften, die durch Magma austritt, oder mit der Metamorphose, also bei der Umwandlung von Sedimenten im Rahmen von Gebirgsbildungen oft in großer Tiefe entstanden sind. Und sogar in vulkanischen Regionen sind Gashydrate, finden sich riesige Mengen an Meeresböden in den Tundren. So, in den letzten beiden Fällen ist eine organische Herkunft aufgrund des vorhandenen Mengen nicht erklärbar. Haben wir das Problem? Das kann man nicht erklären mit biotischem Ursprung. Und fünftens schließlich, oft kann man mittels einer chemischen Analyse die Herkunftsregion von Öl nachweisen. Habe ich vorhin schon mal gezeigt. Je nachdem, wo es gefunden wird, hat es eine kleine Abweichung in der Zusammensetzung. Obwohl das Öl in dieser Region gänzlich unterschiedliche Gesteine eingeschlossen sein mag. Also woher kommt dann der Unterschied? Wenn in gänzlich unterschiedlichen Gesteine eingeschlossen sind, warum sind sie dann so nah beieinander und so nah verwandt? Sechstens. Öl kann aus dem Nahen Osten oder Südamerika das ist sehr spezifisch. Westafrikanische und kalifornische Öle unterscheiden sich von anderen Ölen durch ihren Kohlenstoffisotopen. Das ist Kohlenstoff-Isotopen-Verhältnis. Öl aus Venezuela hat einen hohen Vanadiumgehalt, wohingegen das Öl aus Brunei Zink aufweist und Gas aus Sumatra und dem südchinesischen Meer einen beträchtlichen Quecksilbergehalt besitzt. Also durchaus auch entscheidende Unterschiede. So, das regionale Auftreten von Erdöl zusammen mit Erdgas, die treten ja meistens im Verbund auf, zusammen mit dem Edelgas Helium und vor allem das Isotopenverhältnis von Helium können im Rahmen der Theorie der fossilen Treibstoffe nicht erklärt werden. Denn das vorhandene Helium, was man entdeckt hat, hat ein ganz bestimmtes Isotopenverhältnis. Ich will es mal hier ganz kurz andeuten. Wir haben hier also das Helium-3 und das Helium-4. Und das Helium-4 ist zu 99,99% vorhanden und das andere ist 0,0001 und so weiter. Das andere Isotop. Also diese Isotopenmischung, die ist auch nicht erklärbar mit fossiler Herkunft. So, dann möchte ich noch ein Wort verlieren zum Methanhydrat. Hier ist eine Karte, eine Erdkarte, wo das Rote ist Methanhydrat. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist Methanhydrat, will ich mal kurz zeigen. Das ist natürlich Methan, ganz klar. Und dieses Methan ist in einem Käfig eingeschlossen. Da ist der Käfig aus Wassermolekülen. Hier haben wir das CH4-Molekül und hier haben wir die 20 Wassermoleküle, die regelmäßig wie bei einem Festkörper angeordnet sind. Das ist Methanhydrat. Deswegen Hydrat von dem umgebenden Wasser. Methanhydrat wurde erstmals 1971 im Schwarzen Meer entdeckt. Das ist nichts ganz Neues. Die kommerzielle Förderung wird unter anderem in dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt sogar unter der Leitung von Geomar untersucht. Esminna ist also dran, hat das schon gemerkt, dass da noch von Methan was zu holen ist. So, bei der Entstehung von Methanhydrat muss das Wasser, das da drumherum ist, muss mit Methan übersättigt sein, sonst funktioniert das nicht, sonst findet man kein Methanhydrat. Ferner müssen bestimmte Druck- und Temperaturbedingungen herrschen, dann kann sich dieses Methanhydrat bilden. Nur bei hohen Drucken und niedrigen Temperaturen sind Methanhydrate überhaupt stabil. Noch ist die Förderung unklar, wie man da drankommt. Das ist also nicht so ein einfaches Problem, einfach wie man bisher Erdgas gefördert hat. Ein Kubikmeter Methanhydrat, jetzt muss man genau hinschauen, liefert 170 Kubikmeter Methan. Also eine unglaublich große Methanmenge kann daraus gefördert werden, aus nur einem Kubikmeter 170 Methan. Es ist eine Frage der Zeit, sage ich mal, bis man eine rentable Förderung entwickelt hat. Es muss also da irgendwie noch einen Weg geben, da dran zu kommen. Und dann möchte ich noch ein Buch vorstellen von Thomas Gold, der das Ganze angestoßen hat. Ein Professor eigentlich für Astrophysik, hat gar nicht mal was mit Bodenschätzen zu tun unmittelbar. Und zu dieser unorthodoxen Meinung gekommen ist, auf den verschiedensten Gebieten auch bekannt geworden ist. Also ein unorthodoxer Autor, und solche Leute sollte man genau hinhören, was die zu sagen haben. Er galt, dieser Thomas Gold, als Ideenmaschine und seine Arbeitsgebiete waren Astrophysik und Radioastronomie, also kein Geologe, nochmal deutlich gesagt. Aber der Mann war eben ein, wie man heute würde man sagen, Universalgenie. Der hat auf jedem Gebiet irgendwas Positives geliefert. Sein Vater, Dr. Max Gold, der war allerdings, hatte mit Geologie zu tun. Der war größten österreichischen Gesellschaften tätig für Bergbau und Verhüttung. Also er hat das offenbar von seinem Vater gelernt, was da in der Erde für Prozesse möglich sind. Biosphäre der heißen Tiefe heißt das Buch. Also in heißer Tiefe gibt es offenbar eine Biosphäre, nennt er das, die dann dafür verantwortlich ist. Das ist natürlich ironisch gemeint, klar. So, zusammenfassend kann man sagen, zigtausende von Pipelines weltweit sind seit vielen Jahrzehnten in Betrieb, befinden sich im Bau oder sind noch in der Planung. Wenn Erdöl und Erdgas nicht mehr lange reichen, das kann ja wohl nicht sein. Die Reichweite von Erdöl und Erdgas wurden schon immer falsch eingeschätzt, das habe ich am Anfang gezeigt, und wurden ständig korrigiert. Wir werden also auch in Zukunft erleben, dass es immer wieder Korrekturen gibt. Erdöl und Erdgas haben also völlig unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften und beide sind angeblich aus Faulscham, Algen und Plankton entstanden. In so gigantischen Lagerstätten kann man sich dann nur fragen. Also da ist einiges an Fragen offen, die man nicht so einfach beantworten kann. So, die Ölkrisen 1981 und 2011 waren nur zum Teil real, sind überwiegend künstlich dramatisiert worden, weiß man inzwischen auch, um die Preise ansteigen zu lassen. Man macht das Öl einfach knapp, dann kann man die Preise wieder erhöhen. Deswegen hat man diese Ölkrisen auf einem kleinen realen Hintergrund wirklich künstlich hochgespielt, um den Ölpreis hochzudrücken. Ja, und fünftens, die Petrokonzerne und die Politik, muss man sagen, sind die Profiteure hoher Preise und kurzer Reichweiten. Die Politik hängt ja mit dran, denn die Mineralölsteuer ist ja ganz beträchtlich. Wir wissen, dass in Deutschland die Mineralölsteuer sehr hoch ist. Zum Beispiel im Vergleich zu Österreich. Jedes Mal, wenn ich in Österreich bin, tanke ich dort, weil das Benzin und Super dort wesentlich billiger ist, weil die Österreicher offenbar, die Regierung verzichtet auf so hohe Steuereinnahmen aus dieser Quelle. Also das ist alles sozusagen irgendwie künstlich. Ja, und natürlich kurze Reichweiten, muss man natürlich dazu sagen. Sonst kann man den Preis nicht hochhalten. Die Politik profitiert also mit hohen Steuereinnahmen durch Erdgas und Erdöl, will aber andererseits CO2-Emissionen vermeiden. Da tut sie eine komische Schere auf. Man ist dafür, Erdgas und Erdöl zu fordern, auch mit diesen langen Leitungen, mit den Ölpipelines und Gaspipelines. Aber andererseits will man CO2-Emissionen vermeiden. Das geht natürlich nicht. Wenn ich da Erdöl und Erdgas habe und die werden verbrannt, dann entsteht CO2. Ganz zwanghaft. Also dieser merkwürdige Widerspruch, der stört offenbar den Politiker nicht. Und nehmen nicht zur Kenntnis oder gehen drüber hinweg. Methan ist spektroskopisch, das habe ich vorhin schon gesagt, in riesigen Mengen auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem nachgewiesen, das mit Sicherheit nicht fossilen Ursprungs ist, dieses Methan, was da nachgewiesen wurde. Ja, und letztendlich landen wir wieder bei dem beliebten Thema, die verlogene Politik. Dieses Buch kann ich auch nur empfehlen. Es ist nicht meins, aber trotzdem mache ich darauf aufmerksam, weil doch hier eine ganze Menge, ist nicht das Neueste, okay, aber weil doch hier gezeigt wird, wie die Politik wie sich verbiegt, um uns irgendwas zu erzählen, was für die Politik gut ist, aber für den Menschen, für den Normalbürger eigentlich nach hinten losgeht. Denn wir müssen die Zeche bezahlen. Politik und Wirtschaft wissen höchstwahrscheinlich, dass abiotisches Erdöl und Erdgas uns in schier unglaublichen Mengen zur Verfügung steht. Sie wissen es. Und trotzdem werden wir, oder gerade vielleicht deshalb, werden wir belogen. Eine verlogene Preis- und Steuerpolitik verhindert, dass der Normalbürger den Schwindel durchschaut und die Preise nicht fallen. Also Preise hochhalten, und da müssen wir halt eben verlogen sein und lügen und die Unwahrheit bei den Menschen verbreiten. Sollten die Unmengen an Methanhydrat, das war jetzt das Zweite, was ich gesagt habe, Methanhydrat, aus den Ozeanen schon bald gewinnbar sein, brauchen wir nach weiteren Energieträgern uns nicht mehr zu forschen. Dann wäre das Energieproblem sozusagen gelöst mit diesem Methanhydrat, das in schier unglaublichen Mengen vorhanden ist. Ja, aber was haben wir nicht gelöst oder was hat die Politik nicht gelöst? Ohne Rücksicht auf CO2. Das CO2 bleibt uns erhalten. CO2 kommt an so vielen Stellen vor. Wir können aus der Umwelt CO2 nicht verbannen, obwohl die Politik immer dabei ist, CO2 aus der Umwelt zu entfernen oder Kohlenstoff zu entfernen. Wir kommen nicht von los. CO2 ist an allen Ecken und Kanten vorhanden. Sogar bei der mobilen Autos, also Elektroautos, selbst da, man glaubt es nicht, entsteht CO2 dabei. Wenn man nämlich Kobalt fördert, was man braucht für Batterien, für die Akkus, entsteht CO2. Bei Kernreaktoren, auch die Kernenergie ist nicht CO2-frei. Wenn ein Kernreaktor gebaut wird, werden sehr große Mengen Stahl und Beton verbaut. Und bei der Betonherstellung, und bei Stahl auch, bei der Betonherstellung braucht man ja Zement. Und wenn ich Zement herstelle, wird riesige Mengen CO2 frei. Also da kann ich auch nur sagen, das ist eine Lüge. Die Kernenergie-Lüge, die Kernenergie ist nicht CO2-frei, sondern im Betrieb, ja, aber bevor ich da hinkomme und die Anlagen baue, da muss jede Menge CO2 emittiert werden. Übrigens auch bei Windrädern, die bestehen zu großem Teil aus Beton, Betontürmen. Auch da wird, obwohl es Windenergie gefördert wird, entsteht CO2 dabei. Genauso die Solarenergie, auch die ist nicht CO2-frei. Denn diese Fundamente für die riesigen, wenn man durch Deutschland fährt, sieht man diese riesigen Flächen an Solarzellen, die immer größer werden, wird Beton gebraucht und damit Zement und damit wird auch bei der Solarenergie CO2 frei. Es geht einfach nicht ohne CO2. Ja, damit bin ich am Ende des Vortrags. Ich denke, ich habe mal einen Einblick gegeben in diese Thematik und die Frage fossil oder abiotisch, die habe ich, glaube ich, jetzt beantwortet. Ne? Es kann nicht fossil sein, es muss wohl abiotisch sein. Und bin mir gespannt, wie lange wir hier noch die Normalbevölkerung für dumm verkauft wird, um hohe Superpreise, Benzinpreise oder Ölpreise auf dem Niveau, hohen Niveau zu halten. Damit bin ich am Ende des Vortrags und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank nochmal.